Tält. Der Herr ist es, der uns ans Ziel bringt. Fürchte dich nicht länger. Sieh, ich bin bei dir. Gott ist da. Und Gott kennt dich und Gott versteht dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Praise Gott. Du lässt uns nie allein. Halleluja, von Anfang bis zum Ende unseres Lebens bist du immer bei uns. Alle Tage, in jeder Situation und in jeder Stunde. Ich danke dir. Wir preisen ihn. Wir preisen ihn. Heb deine Hand, dein Herz, deine Seele, dein Geist. Erhebe es zum Herrn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, ich preise dich. Ich rühme dich, ich bete dich an. Herr, du richtest die Deinen auf heute Abend. Du stärkst uns und erfüllst uns mit großer Freude. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Preis ihn. Die Liebe Gottes zieht dich an wie ein Magnet. Amen. Lass uns Platz nehmen. Heute Abend sprechen wir über die Gravitationskräfte, die ewigen Kräfte, die uns tragen, führen, ziehen, leiten, begleiten, etc. Ich möchte euch herzlich einladen, zuerst einmal hier zu unseren Gottesdiensten. Gottes Kraft wirkt und ich möchte dich auch gleich schon für morgen einladen. Morgen werden wir das Thema haben, du lebst zwischen zwei Realitäten. Wir haben den Himmel vor uns und wir haben die Erde. Und das ist so ein Spannungsfeld. Wie lebe ich meinen Glauben so richtig aus? Zwischen Himmel und Erde. Und wir pendeln immer so hin und her. Wir haben die Erlösung und wir werden erlöst. Wir sind wiedergeboren und wir warten auf die große Wiedergeburt. So, ich werde euch über dieses Spannungsfeld, das mir Jahre, Jahrzehnte lang zu schaffen gemacht hat. Ich habe gedacht, ich bin Kind Gottes, bin erlöst. Alles ist besiegt, alles ist bereinigt, alles ist erledigt. Das denkst du. Und der Teufel kommt und hält immer wieder eins und das andere vor, bis ich gelernt habe, so ein Doppelleben zu führen. Zwischen zwei Welten. Ich bin, aber ich bin doch noch nicht ganz, bis die Vollendung kommt. Also ich bin auf dem Weg der Vollendung, ich bin vollkommen, aber noch nicht vollendet. Und das hat der Heilige Geist mir gelehrt. Und das, was der Heilige Geist mich gelehrt hat, will ich euch morgen sagen. Aber jetzt diese starken Gravitationskräfte, die dich so immer wieder abschleppen wollen. Dann lade dich herzlich ein für Sonntag früh. Sonntag früh, erkenne deine göttlichen Vorrechte. Nein, Gott will dich mächtig segnen. Das Vorrechte kommt später. Gott will dich mächtig segnen. Also nachdem du weißt, also, dass Gott mit dir große Gedanken, große Pläne hat, dann er will dich mächtig segnen. Dann für den Sonntag, 5. Juli um 19 Uhr haben wir Taufe und ab dem 14. Juli bis 19. Juli jeweils 19 Uhr haben wir Stephen Brooks aus USA hier bei uns. Stephen Brooks hat mehrere Bücher geschrieben, ist ein fantastischer Redner, Prediger, dynamischer Prediger. Gott segnet ihn auch und bestätigt ihn mit Zeichen und Wunder und Heilungen. Und er hat einige Bücher geschrieben und ein Buch war, oder eines der Bücher war, Dienst der Engel, wie Engel an einem arbeiten und dass Gott seine Engel sendet, seine Boten sendet und er wird seinen Engel senden, dass sie dich auf Händen tragen. Also Gott will dienen und das wird so eines der Themen sein. Dann möchte ich euch einladen zur Gemeindefreizeit, wer sich noch nicht angemeldet hat, vom 26. Juli bis zum 1. August. Gemeindefreizeit in Mecklenburg und. Nimm so einen Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf. Heute über diese Gravitationskräfte. Ich lese aus Kolosser Kapitel 2, Vers 6, 8 und 9. Und da heißt es, ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Und ich spreche zu Menschen, die Jesus angenommen haben heute Abend. Und dann heißt es, lebt nun so, dass ihr in ständiger Verbindung mit ihm bleibt. Gebt Acht, dass euch keiner durch die Vorspülung höherer Erkenntnis betrügt. Christus ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines Wesens Und nur durch ihn habt ihr Anteil an seiner Fülle. Also dieser Magnet Jesus Christus will dich abschleppen aus diesem nichtigen, irdischen, vergänglichen, depressiven, schwermütigen Dasein. Gott will dich abschleppen und du musst dich ansaugen lassen, anschleppen lassen vom Herrn, vom Heiligen Geist. Der Herr will also an deiner Seele arbeiten. Also ihr habt Christus angezogen, Christus angenommen. Also ich setze das voraus, dass das passiert ist. Wenn nicht, dann rate ich dir, wechsle dein Gravitationsfeld, wenn du morgens aufstehst. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Da ziehst du schon etwas an. Wir sind Wanderer zwischen zwei Welten, von morgens bis abends, so wie die Kometen. Da werden wir von dieser Bahn angezogen, dann von diesem Kometen und dann von diesem System, was es auch immer ist. Aber wir sollten von einem System geleitet sein vom System Gottes, und das ist die Liebe Gottes. Wer und was zieht dich an? Das ist diese Frage. Wer und was beeinflusst dich? Wer und was reißt uns immer so mit? Du wirst plötzlich so mitgenommen. Wer und was bestimmt dein Leben? Diese Gedanken mögen mich heute beschäftigen. In wessen Hand, und da ist die große Frage, liegt dein Leben? Wem vertraust du? Vertraust du wirklich der Allmacht Gottes? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Also wenn du Jesus hörst und immer wieder Jesus raushörst, dann bist du in diesem Gravitationsfeld Gottes und des Heiligen Geistes. Wenn du aber noch dazwischen auch manches andere hörst, weißt du, es gibt Leute, die können himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt sein. Und die werden so von mehreren Mächten geleitet. Du bist am Sonntag wunderbar, bist gesegnet, hast lichte Momente, bist voll Power und Freude, und am Mittwoch, da läuft eine Laus dir über die Leber. Oder irgendwann passiert das etwas Negatives und schon bist du wieder unten. Eigentlich, Kinder Gottes sollten kontinuierlich ihre Bahnen ziehen, sich nicht ablenken lassen, weder von dem noch von jenem. Wir können nicht neutral sein. Irgendjemand bestimmt uns das Leben immer. Martin Luther hat immer so schön gesagt, einer reitet uns immer. Einer hat die Zügel fest in der Hand. Einer bestimmt uns. Manchmal lässt uns länger laufen, aber wir werden dann immer wieder manipuliert. Irgendjemand dominiert in unserem Leben. Immer wieder bricht durch. Ich habe also bei Leuten festgestellt, die ganze Weile ganz in Ordnung sind, aber dann bricht wieder das Böse durch. Ein Zeichen von Besessenheit ist Jähzorn. Ob ein Mensch besessen ist oder nicht, okkult belastet ist oder nicht, kann man feststellen, das ist der liebste Mensch. Aber dann irgendwann mal plötzlich wird er jähzornig, wütend, und dann es tut ihm so leid, dass das alles so passiert ist. Es ist gar nicht seine Art und Natur. Ein Zeichen, da ist der Dämon in seinem Körper. Das Vorfahren, da ist ein Sünde aus der Vergangenheit, nicht bereinigt, nicht aufgearbeitet, dieser Jähzorn. Das ist also, plötzlich bist du in einem Bann, plötzlich, ja, irgendwie der Teufel übermannt dich. Wir werden also fremdbestimmt und manipuliert, ob wir das glauben oder nicht, denn wir sind von außen geleitete Wesen als Menschen. Wir sind sehr verführbar und auch führbar. Wenn jemand so Zuckerle uns vorhält und uns lockt und was verspricht, dann laufen wir überall mit. Wer reitet dich oder mich oder uns? Wer hat die Zügel in der Hand? Und zwar der dich überwunden hat. Dem, den du deine Hand gegeben hast, der dich überzeugt hat, den du anerkennst, dem du dich freiwillig unterordnest oder der dich mit Gewalt, mit der Peitsche drückt oder der Stärkere, der dich dann kontrolliert. Ein Mensch kann also nie und nimmer neutral sein. Er hat zwar Willensfreiheit, aber er muss sich immer wieder entscheiden, welchem Herrn er dienen will. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Also wir werden immer hin und her gezogen. Und deshalb ist ein Stück der Heiligung in unserem Leben wichtig, dass wir uns ganz allein auf den Herrn konzentrieren, nur noch den Herrn hören, nur noch dem Herrn folgen und nur noch dem Herrn vertrauen. Du musst immer jemand haben als Mensch, dem du folgen kannst, der dich anzieht, an dem du dich orientieren kannst, so eine Leitfigur. Wir brauchen immer einen Leithammel, immer so einen Fahnenträger. Führer, Befehl, wir folgen dir. Jesus sagt also, du kannst nicht zwei Herren dienen. Entweder liebst du den einen und den anderen hast, oder ja, den einen hast du und den anderen liebst du. Wer ist dein Herr? Und das ist eine ganz schlimme Frage, große Frage, ganz einfache Frage und auch natürlich sehr einfach zu beantworten. Gott oder Satan? Du sagst ja, vielleicht am Sonntag ist Gott, am Mittwoch vielleicht der Heilige Geist, am Dienstag der Herr Jesus und dann irgendjemand, ein Mensch. Wer ist dein Herr? Wer kontrolliert dich? Und ich möchte zuerst mal da anfangen, wo die Welt anfängt. Satan ist der Herr dieser Welt. Ganz einfach Satan, Teufel. Und es ist selbstverständlich, dass wir zuerst ihm dienen. Wir werden gar nicht gefragt, willst du? Sondern wir werden einfach verfügt. Wir sind in seinem Machtbereich, wir sind da hineingeboren. Gott ist etwas Außerirdisches, Außerweltliches. Gott ist nicht von dieser Welt, auch wenn er die Welt geschaffen hat. Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen, also den Gesetzen dieser Welt, diesem System. Wir werden hineingeboren in ein System. Wir sind noch nicht einmal aus den Windeln draußen, werden wir schon in die Kirche gebracht und vergewaltigt. Also das ist die erste große Vergewaltigung, getauft werden. Dann werden wir gezwungen, du musst zu dieser Kirche, jetzt bist du evangelisch, vielleicht willst du Moslem sein. Vielleicht gefällt dir eine andere Religion viel besser, aber du wirst gezwungen schon hier, egal wo, die Religion deiner Eltern anzunehmen, du hast nicht die Wahl, dich frei zu entscheiden. Du bist also in einem System hineingeboren und erst später musst du dann deine eigene Entscheidung treffen, für oder gegen der Sache. Und die Taufe ist ein ganz wichtiger Herrschaftswechsel. Da musst du dich selbst entscheiden bei der biblischen Taufe, durch Untertauchen, du lässt dich beerdigen, du willst den Weg gehen. Es gibt so viele geistliche Herrscher in dieser Welt, die dich beherrschen wollen, die dich kontrollieren möchten. Und die dir Vorschriften machen möchten, wie du zu leben und nicht zu leben hättest. Und sie wollen dich diktieren und dich dirigieren. Du sollst auf sie hören, auf sie achten. Manchmal mit Druck und manchmal so sehr nett und auf liebevolle und fromme Art und Weise. Sie wollen dich immer belehren, dich aufklären. Sie wollen dich benutzen und ausnutzen. Also irgendjemand kontrolliert dein Leben immer, ob du es haben willst oder nicht. Da wirst du nicht viel gefragt. Andere buhlen um unsere Gunst. Manchmal musst du dich wehren und sagen, nein, das möchte ich nicht. Und deshalb eine der großen Lektionen des Lebens ist, Nein zu sagen. Das musste auch der Herr Jesus, Nein sagen. Teufel, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, ich springe nicht vom Dach. Ich werde mich nicht beugen und dich anbeten. Wir müssen also uns von diesen vielen Herrschern um uns herum, die so an uns angesetzt sind und uns locken, diese bösen Buben, von denen müssen wir uns losreißen. Und das ist unsere Entscheidung. Und wir entscheiden selber, wer und was über uns verfügt. Wer glaubt an den Herrn Jesus, der wechselt automatisch die Herren. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wir wechseln diese geistlichen Schwerkräfte, diese Gravitationsfälle. Ich bin weg vom Satan und ich wende mich hin zu Gott. Und Jesus Christus ist unser Herr, wenn wir ihm unser Ja gegeben haben. Aber damit es nur der Anfang gemacht worden. Dann fängst du an, kritisch zu werden. Du glaubst nicht mehr jedem Geist, nicht jeder Lehre. Du lässt dich also nicht mehr als ein kleines Kind behandeln, bevormunden. Du prüfst die Geister. Und das ist so wichtig, damit wir aus diesem negativen Gravitationsfeld unseres alten Systems rauskommen. Wir müssen die Geister prüfen. Ist das von Gott? Da musst du die Prophetie prüfen, da musst du die Predigt prüfen, da musst du den Umgang der Leute, mit denen du umgehst, prüfen. Ist das koscher? Wer glaubt, der beginnt in dieser Welt kritisch zu sein, der sucht das Echte. Ist das echt? Ist das bleibend? Ist das ewig? Ist das das, was von drüben kommt? Oder ist das, was mir irgendjemand was aufbinden möchte, so ein Bären aufbinden? Wer glaubt, der wechselt seinen Lebensstil auch. Das siehst du automatisch. Plötzlich, es gibt ein Einst und ein Jetzt. Ein Vor-Christus und ein Nach-Christus. Du lebst auf einer anderen Ebene. Du bist nicht mehr im Minus, jetzt bist du im Plus, wenn du mit Gott lebst. Also wer an Gott glaubt, der lebt ein anderes Leben, eine andere Art. Der lässt sich auch von den vielen falschen Propheten sich nicht mehr einwickeln. Weißt du, die falschen Propheten, das merkst du gar nicht so schnell, dass es ein falscher Prophet ist. Wie erkennt man, dass es ein falscher Prophet ist? Und ich kann dir ganz einfach sagen, bei den falschen Propheten, da heißt es, kommt her, Zeichen und Wunder folgen euch. Kommt her. Oder wo Zeichen und Wunder sind. Dem Glaubenden, der Glaubende springt nicht hinter den Zeichen und Wundern. Weißt du was, wo der Glaubende, der glaubt an Gott, lebt mit Gott, dem folgen Zeichen und Wunder. Und der rennt nicht den Zeichen und Wunder nach. Und das ist die große Gefahr zwischen Falschem und Echtem. Dass die Falschen, die versprechen immer Zeichen und Wunder, kommt her, seht, erlebt und so weiter. Die kommen erst, nachdem du Jesus nachfolgst, nachdem du eine ganze Sache mit Jesus machst. Die kommen automatisch, die musst du gar nicht so suchen. Das ist also ganz normale Folge. Also du brauchst keine Versprechungen. Und das Typische ist beim Satan, das kannst du alles haben, wenn du mich anbetest. Jesus sagte, folgt mir nach. Und dann werdet ihr das alles haben. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Dann will ich euch zu Aposteln, Propheten und so weiter machen. Aber nicht zuerst einmal, dass du zuerst mal Prophet wirst und das alles versprochen wird. Und dann erst die Zeichen eines Apostels. Wir sollen also Jesus folgen. Der Teufel will nur faszinieren, begeistern, macht immer eine tolle Reklame, Glanzpapier, tolle Versprechungen, aber das ist nichts dahinter. Er zeigt dir alle Reiche dieser Welt und zwar alles auf einmal. Das kannst du alles haben. Das bekommst du, wenn du Ja zu mir sagst. Und es geht um deine Stimme. Es geht um deine Stimme. Satan hat es leichter, weil er von dieser Welt ist, weil du diese Welt verstehst, weil du ein Teil dieser Welt bist. Es fasziniert dich schneller, eindrucksvoller. Du spürst sofort seine Nähe, das ist da. Der Antichrist wird sogar Feuer vom Himmel fallen lassen, so wie der Prophet Elia. Sehr überwältigend und wird viele verführen. Also du musst nicht der Sensation nachrennen, sondern der Wahrheit. Und die ist, was dich frei macht. Gottes Werke sind nicht von dieser Welt. Alles, was Gott tut, ist nicht von dieser Welt. Kommt von drüben, aus dem Jenseits. Es muss uns alles gegeben werden. Du musst bei Gott alles dir erbitten. Hier auf dieser Welt, und das ist diese Gravitationskräfte, diese zwei Pole, die dich immer anziehen, Plus und also Minus und so weiter. Satan kommt immer zu dir ungebeten. Du hast nicht gefragt, plötzlich kommt er, darf ich ihre Handlinien lesen? Und dann beginnt er zu prophezeien. Auch Weissagung, wenn irgendjemand zu dir kommt, das ist Wahrsagerei, auch fromme Wahrsagerei, wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Wort des Herrn für dich und so weiter, das und das, du musst ein Bedürfnis haben. Weißt du, die Wahrsagerin in Philippi, Apostelgeschichte 19, und die hat immer wieder, das sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören, das sind Prediger des vollen Evangeliums, die müsst ihr unbedingt hören, das sind geistgesalbte, geisterfüllte Menschen, die müsst ihr unbedingt hören. Nein, nein, du musst nicht unbedingt sie hören. Paulus hat diesen Dämon ausgetrieben und das Geschäft war zu Ende. Also etwas, was dich immer zwingt, ist nicht Gott. Gott zwingt nicht. Gott lockt, Gott bietet an und sagt, guck mal her, das ist alles wunderbar, was ich dir anzubieten habe. Du kannst es haben, aber du musst eine Entscheidung treffen. Er drängt sich dir nicht auf. Also das kommt von drüben. Und da musst du selbst deine Entscheidung treffen. Und das kannst du nicht kaufen für Geld. Der Antichrist ist attraktiver als Christus. Das mag dich jetzt umhauen, wenn ich das sage. Der Antichrist ist attraktiver als Christus. Macht mehr als Christus. Und stellt sogar Jesus in den Schatten. Er kann es sich leisten, weil er von hier ist. Alle diese Reiche will ich dir geben. Weil er von dieser Welt ist. Der Antichrist ist attraktiver als Christus. Es mag vielleicht viele Fromme schockieren und sagen, nein, also um Himmels Willen. Doch, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und nach diesem Reich muss man sich ausstrecken. Um dieses Reich muss man ringen. Um dieses Reich muss man kämpfen, dass es zu einem kommt. Das wird nicht einem aufgestülpt. Jesu Reich ist unsichtbar. Der Teufel, der zeigt alle Reiche auf einmal. Aber Jesu Reich ist unsichtbar. Es kommt nicht mit hohen Zeichen, Wundern und Gebärden und so weiter. Es kommt nicht mit großen Gebäuden, Kathedralen. Es kommt auch nicht mit großer Organisation, das Reich Gottes, mit Glanz und Gloria, nicht mit politischer Macht und auch nicht mit viel Geld. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Klein, gering. Wer in das Reich Gottes kommen will, der muss, und das ist das Geheimnis, umkehren. Der muss seine Richtung ändern. Der muss anstatt von jetzt dem Materialismus nachzulaufen, dem Irdischen, dem Sichtbaren, dem Vergänglichen, muss er umkehren und muss das Verborgene, das Unsichtbare, das Ewige, das Bleibende suchen. Der muss die Richtung ändern. Das ist Kurskorrektur. Und er muss umdenken, muss sich umstellen. Bei Gott beginnt alles mit der Umkehr. Buße, was wir vom katholischen Raum als Buße haben und Bußübungen, den ganzen Bußbefehle und Bußpredigten und Buße ist nicht zerknirscht zu werden, auf die Knie zu gehen. Buße ist nach der Bibel, die Bibel kennt das Wort Buße nicht, sondern die Bibel kennt Umkehr, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist das Biblische. Buße ist etwas aus dem Mittelalter, wo die Leute was büßen mussten. Luther hat es übernommen, steht bei uns auch in der Bibel, tut Buße. Aber das ist nicht gemeint, dass ich jetzt zerknirscht bin, am Ende bin, zerbrochen bin. Nein, ich muss nur meine Richtung ändern. Weg von dort hin zu Gott. Büßen ist also kein heimlicher seelischer Strafvollzug. Das ist nie und nimmer. Denn du kannst Gott mit ganzen Opfern und mit ganzen Büßen und Kasteiungen und Askese nicht befriedigen. Du hast gar nicht genug Geld, um das alles zu bezahlen. Du siehst Büßen und Buße, dann das Geld im Kasten klingt, die Seele dann in den Himmel springt. Du kannst noch so asketisch leben, du kannst es nicht erreichen, das Ziel Gottes. Du musst umkehren. So lass es da liegen, so lass es da bleiben und kehrt hin zu dem lebendigen Gott. Das ist also, was die Bibel spricht von Umkehr. Kehrt um, lebt anders, denkt anders, redet anders, handelt anders. Millionen von Menschen leben ein verdammtes Leben, weil sie immer was büßen wollen und du kannst Gott nie befriedigen. Egal wie viele tausend Opfer du bringst, werden ihre Schuld nie los, fühlen sich ständig verdammt und unwürdig. Ich habe schon alles getan, reicht es immer noch nicht, habe immer noch keinen Frieden. Kehr um. Und sie sind verblendet, sie sind im Alten Testament, sie denken, sie müssen was tun, um gerettet zu werden. Wir sind aus Gnaden gerettet und das ist ein Geschenk, das muss man nur annehmen. Gottes Wille ist also deine Umkehr, Richtungswechsel, Sinneswandel, das Gegenteil zu tun von dem, was du bisher getan hast. Das ist Umkehr, die Richtung ändern und zwar Kurskorrektur Stück für Stück vornehmen, immer weiter weg von dem. Und es braucht seine Zeit, bis du so richtig auf Gottes Kurs gekommen bist. Das eine lassen und das andere tun. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Buße, nach der biblischen Sinn, also Umkehr, ist ein Stück Neuorientierung. Neuorientierung. Das ist eine innere Lernbereitschaft notwendig, dass du wieder neu zur Schule gehst und dass du anfängst, dich neu auf Gott auszurichten. Was sagt Gott zu diesem? Nicht, was die Kirche sagt, nicht, was der Pastor sagt, was die Religion sagt. Nein, was sagt Gott? Es ist also letztendlich eine geistige Umschulung. Muss ich schon wieder lernen? Wieder neu auf Gott zuzugehen, statt von Gott wegzurennen. Der normale Mensch von dieser Erde rennt immer von Gott weg. Möchte so wenig wie möglich mit Gott zu tun haben. Gott wird dann auf das begrenzt und auf jenes begrenzt. Aber Gott will immer alle Tage bei dir sein. Erlösung hat etwas mit der Loslösung zu tun von alten Strukturen. Von dem ganzen gottlosen religiösen System, von allem bisherigen verkehrten Wegen. Du weißt, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Was machst du? Du tust nicht Buße, du kehrst um. Du kannst sagen, oh, tut mir leid, jetzt fahren wir einfach weiter. Oh Herr, vergib mir. Du kannst also lange büßen, du kommst nirgendwo hin. Du musst auf der Stelle die nächste Ausfahrt nehmen und dann wieder zurück in die alte Richtung. Ihr habt Christus als Herrn angenommen, Kolosser 2. Ihr habt Christus angenommen, ihr habt den verkehrten Weg verlassen, die schlechten Gewohnheiten, den Teufel, den Rücken gekehrt. Ihr wollt mit dieser Bestie, mit diesem Bösewicht, mit dem Bösen nichts mehr zu tun haben. Umkehr ist die Verbindung jetzt mit Gott aufzunehmen. Ihr habt Christus angenommen. Jetzt lebt ihr nach dem Evangelium. Was bedeutet ein Christ zu sein? Und es ist ganz einfach, mit Gott zusammenzuleben. Mit Gott verbunden zu sein, Gott Gott sein lassen und ihn fragen, was gefällt dir Gott? Christ sein heißt, nach den Lehren Jesu zu leben. Das ist Christ sein, was er gelehrt hat. Seinen Willen zu tun. Seinen Charakter zu haben, die Liebe Gottes auszuleben. Also eigentlich, das andere ist Liebe, das andere du musst. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich jemand diene wegen Geld und weil ich dienen muss, oder ob ich ihm aus Liebe diene. Und das ist ein großer Unterschied, ob du arbeiten musst oder ob ein Hobby, deine Arbeit ein Hobby ist. Wenn bei einem Arbeit das Hobby ist, dann macht er gerne, dann sind Überstunden keine Frage. Das ist ein Hobby. Weil er aus Liebe etwas macht. Welche Macht bestimmt dein Leben? Es gibt einen Unterschied, ob man Jesus intellektuell nachfolgt oder glaubt, nachfolgen sowieso nicht, aber glaubt so verstandesmäßig, er ist Herr. Naja, okay, der ist ein guter Herr und lass ihn einen guten Herrn sein. Oder ob man ihn liebt. Und deshalb, Jesus fragt den Petrus dreimal, liebst du mich? Gehört dein Herz mir? Liebst du mich sogar mehr wie die anderen alle zusammen? In den Sendschreiben heißt es immer wieder, du hast den Namen, dass du lebst und deine Werke sprechen ganz was anderes. Du hast den Namen, dass du lebst und du lebst nicht danach. In Epheser Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Preis sei Gott, denn durch Christus hat er uns Anteile gegeben an der himmlischen Welt. Durch ihn hat er uns mit der ganzen Fülle seiner Gaben beschenkt. Also wir sind von Gott ergriffen. Und Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen. Ich bin jetzt in diesem Sog, in diesem Machtbereich. Und das ist großartig an Paulus zu sehen, wie er von heute auf morgen alles hinschmeißen kann. Die ganzen jüdischen Traditionen, die ganze Erziehung, das ganze Gesetz, die ganze Abstammung, den ganzen Judaismus schmeißt er über Bord und sagt, das ist alles, auf Deutsch gesagt, Kot, das Linde gesagt. Ich achte alles für Kot, auf das ich Christus gewinne. Jetzt bin ich auf ihn fixiert, auf das Himmlische, auf das Bleibende, auf das Ewige. In was für ein System lebst du? In diesem System dieser Welt oder im System Gottes? Durch Jesus sind wir in einem anderen System. Und bedenk das, mit Jesus sind wir in einem anderen System. Eine andere Macht bestimmt uns, ein anderer Boss steht über unserem Leben. Und das ist nicht mehr Tradition oder Philosophie oder Politik oder andere Gesetze, nein, wir leben nach dem Gesetz, wie der Geist in unserem Herzen hineingibt. Und das ist total anders als nur Vorschriften. Also bei uns zieht man sich so und so an, hat man die Haare so, den Scheitel auf der anderen Seite. Man sitzt alle in einer Uniform. Nein, wir haben die Freiheit des Geistes. Wir sind in einem anderen System. Paulus erzählt von der Wende seines Lebens. Philipper 3, Vers 7. Aber das alles, was mir früher als ein großer Vorzug erschien, habe ich durch Christus als Nachteil und Schaden erkannt. Was mir früher so wichtig war, so bedeutungsvoll. Und da sagt er, alles ist Käse jetzt, Quatsch für die Katz. Seine Bekehrung ist nicht nur ein organisatorischer Übertritt, so als wenn ich jetzt einen Verein oder eine Kirche wechsle. Ich war bisher katholisch, jetzt bin ich evangelisch oder jetzt bin ich evangelisch, jetzt werde ich katholisch. Nein, das ist Revolution in seinem Leben. Total anders. Alles, was mir früher ein großer Vorzug war, ist mir jetzt Schaden. Bekehrung ist ein Vorgang des Herzens. Zuerst einmal diese innere Umkehr, diese innere Verwandlung. Also ich werde von innen her angezogen, von diesem göttlichen, ewigen Magnetfeld. Es ist also mehr als nur Wechsel einer Konfession. Deshalb, Konfession spielt keine Rolle. Du kannst Moslem sein, Buddhist oder Hindu. Wichtig ist, was ist in deinem Herzen? Wer bestimmt dein Herz? Wer steuert dein Leben? Nach welchen Gesetzen führst du dein Leben? Bekehrung ist also ein neuer Lebenswandel. Als ich in Pakistan war, ich konnte es nicht verstehen, der Polizeichef von Lahore, der Oberste da vom Gericht und so weiter, die sitzen alle neben mir auf der Bühne, preisen Gott, beten in Zungen. Ich habe gesagt, könnt ihr das überhaupt? Ihr seid ja alles Moslems. Er sagte, wir sind Moslems. Aber jetzt sind wir bessere Moslems als vorher. Weißt du, wir tun das, was der Koran oder Mohammed vorschreibt. Wir sollen fasten, wir sollen beten, wir sollen den Armen was geben und wir sollen das und das und das. Und wir tun das noch viel mehr und wir tun das noch im Heiligen Geist. Puh. Ich dachte, gibt's denn das? Und sind getauft natürlich auch noch dazu. Also wenn du an Jesus Christus glaubst, da spielt das Äußere, die Fassade, keine große Rolle. Das Fundament muss stimmen. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 4, ich könnte mich auf menschliche Vorzüge berufen. Das kannst du. Jeder eigentlich, katholisch, evangelisch, freikirchlich, wo du auch immer herkommst. Du hast menschliche Vorzüge, aber die nützen dir nicht viel. Er sagt hier, ich hätte dazu mehr Grund als irgendein anderer von euch. Ich wurde beschnitten, als ich eine Woche alt war. Ich bin von Geburt ein Israelit aus dem Stamm Benjamin, ein Hebräer von reinster Abstammung, also wasch echt. Was die Stellung zum Gesetz angeht, gehörte ich zu der strengsten Richtung der Pharisäer. Mein Eifer ging so weit, dass ich die christliche Gemeinde verfolgte. Philipper 3. Gemessen an dem, was das Gesetz vorschreibt, stand ich vor Gott ohne Fehler da. Puh. Muss vorstellen, also ich habe Vorzüge, also alles Käse. Und dann sagt er, ich betrachte überhaupt den ganzen Judaismus, den Verlust im Vergleich mit einem überwältigenden Gewinn, und zwar, dass ich Christus kenne. Durch ihn hat er alles in meinem Leben getan und mir neue Werte gegeben, das Alte habe ich verloren. Ja, ich halte alles für Dreck jetzt im Augenblick. Nur Christus besitzt für mich noch einen Wert. Zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb will ich nicht mehr durch die Befolgung des Gesetzes aufgrund meines eigenen Tuns vor Gott bestehen, sondern nur noch, indem ich mich an das halte, was er durch Christus für mich getan hat. Und darauf will ich mich verlassen. Und ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus, damit ich die Kraft seiner Auferstehung erfahre. Gravitationswechsel von der Seite auf der Seite. Und zwar so radikal. Und ich habe gedacht, wie war das möglich, dass Paulus plötzlich sagt, das, was mir so wertvoll war. Ich muss vorstellen, ich war jeden Tag dreimal in der Kirche, gebetet, gesungen. Und dann plötzlich alles soll nichts mehr sein, weil ich was Besseres kennengelernt habe und weil ich was Besseres erlebt habe und so weiter. Und das ist so bei Paulus gewesen. Er verlässt das alles für die neue Richtung. Du kannst nicht gleichzeitig auf zwei Hochzeiten tanzen, gleichzeitig zwei Herren dienen und du musst dich entscheiden. Und genau das ist, was Gott will. Und genau das ist, was der Teufel will, dass du dich nicht entscheidest. Ach, sie könnten das noch mitmachen, ohne weiteres. Sie können jeden, du sollst ja nicht so streng sein, nicht so fanatisch. Und der Teufel will dich abhalten, dass du nicht aufs Ganze gehst, auf dass ich Christus gewinne. Eine echte Bekehrung ist eine radikale Wende, eine radikale Umkehr. Das ist eine echte Bekehrung. Und die Frage ist, bist du richtig bekehrt? Kannst du in deinem Leben sagen, zwischen einst und jetzt, das ist halt zwischen damals und heute, ist ein großer Unterschied? Du musst vorstellen, der Herr Jesus kommt zum Zachäus. Wir kennen diese Geschichte, ich lese nicht groß. Der Herr Jesus sagt, ich muss in dein Haus einkehren. Und der Herr Jesus ist da und plötzlich sagt er, Meister, pass auf, bevor wir uns zu Tisch setzen, ich muss dir noch was sagen. So ich jemand betrogen habe, gebe ich viermal zurück, also mit Zins und Zinseszinsen, gebe ich viermal zurück. Bring mein Leben in Ordnung. Der Zachäus verändert sich radikal, den kennst du nicht mehr wieder. Der hat die Richtung geändert. Der versucht alles wieder gut zu machen, soweit es möglich. Kannst manche Sachen nicht mehr gut machen, gibt es halt den Armen. Und wenn er jemand betrogen hat, gibt er mit Zinsen zurück. Zachäus büßt nicht, er räumt auf. Es Buße genug, genug Schwierigkeiten. Er räumt mit seinem alten Leben auf und dann geht er weiter. Und das Problem ist, viele Gotteskinder leben mit ungelösten Problemen. Die bekehren sich, ja, Herr Jesus, du bist auch gut und wunderbar. Und ich gehe auch jetzt seit Sonntag in der Kirche. Ich lasse mich sogar noch womöglich taufen. Aber dieser radikale Lebenswandel, der bleibt aus. Und deshalb werden so viele Probleme ungelöst. Du machst im alten Schlendrian weiter. Ich habe festgestellt, wer sich nicht von Anfang an radikal bekehrt, nicht radikal aufräumt in seinem Leben, der hat nachher große Probleme. Und deshalb, alle Bekehrungen der Bibel, die haben eine radikale Wende. Das, was oben ist, ist unten. Und das, was unten ist, kommt oben, nach oben. Und da gibt es Veränderungen. Apostelgeschichte 16, ab 33, da ist der Gefängniswärter. Weißt du, so viele Leute, die sagen, oh, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Stimmt. Aber du musst auch richtig glauben. Die meisten glauben nicht richtig. Wenn du richtig glaubst, dann tust du, was in der Bibel drin steht, dann ist dein Leben eine Wende. Dann sehen die Leute, mit dem ist was passiert, der ist radikal. Das hat sein Leben geändert. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig werden. Und du siehst hier ab Apostelgeschichte 16, was da passiert ist. Der Gefängniswärter nimmt Paulus und Silas auf. Nicht ins Gefängnis. Noch in derselben Stunde wäscht er die Wunden und lässt sich taufen. Und anschließend, die ganze Familie wird getauft. Und die beiden werden dann wunderbar bewirtet. Und alle waren glücklich. Jetzt ist er zum Glauben gekommen. Aber das reicht noch nicht aus. Glaube an den Herrn Jesus Christus hat Konsequenzen. Und weißt du, was da passiert? Kannst nachlesen. Dann sagte, hör mal, diese Wunden müssen verbunden werden. Und jetzt gehst du zum Stadtverwalter und sagst, also wir sind römische Bürger, wir möchten anständig aus der Stadt rausgeführt werden und verabschiedet werden und was weiß ich. Und das musste der Kerkermeister machen und dann den Bürgermeister bitten, dass sie nicht nur so bei Nacht und Nebel da abgeschoben werden, heimlich die Stadt verlassen, nein, er musste in aller Liebe verabschiedet werden mit Freundlichkeit und mit einem schönen Gruß da vom Bürgermeister. Und das ist Glaube. Und da zittert der Teufel. Der Teufel hat Angst, wenn Gottes Kinder ernst machen mit ihrem Glauben. Wenn sie plötzlich sich auch ganz auf die Seite Gottes stellen, und dann kriegst du auch die ganzen Segnungen Gottes. Der Teufel zittert überall dort, wo Gott die Herrschaft übernimmt. Oder wo man Gott die Herrschaft gibt. Wo Gott das Sagen bekommt. Da zittert er. Wer Jesus angenommen hat, der kommt aus dem Gravitationsbereich Satans heraus, kommt in die Anziehungskraft der Liebe Gottes, des Evangeliums, der macht mit der Lüge nicht mehr mit, der schwindelt nicht mehr, der schreibt eine neue Geschichte in seinem Leben, der vertauscht von Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er vertauscht Sünde mit Heiligkeit. Er trauert nicht mehr, sondern jetzt singt und jubelt er vor Freude. Aus der Schwerkraft des Todes und des Bösen müssen wir entrinnen. Und das hat Konsequenzen. Weißt du, wenn du noch das alte Leben führst, dann trauerst du, bist beleidigt, bist gekränkt, bist entmutigt, alles negativ, was trifft, das bist du immer, das nimmst alles so persönlich. Wenn du aber im Kraftbereich Gottes hineingekommen bist, morgen machen wir ein Stückchen weiter, aber dann macht es dir gar nichts aus. Christus in dir, der Heilige Geist in dir, die Kraft Gottes in dir, du kannst alles ertragen. Ich vermag alles durch den, der mich jetzt mächtig macht, Christus. Dann, du bist beleidigt. Dir wird nichts erspart in deinem Leben. Du wirst gemobbt. Du wirst schief angeguckt. Du wirst auf die Seite gestellt und ausgeklammert und was weiß ich alles. Aber das macht dir nichts aus. Gott kennt mich. Gott liebt mich. Für Gott bin ich wertvoll. In seinen Augen, oh, da habe ich großes Ansehen. Und dann lass doch die denken, was die wollen. Die Bibel bezeichnet die beiden Kräfte, dieses Spannungsfelder, in dem wir uns bewegen, mit Fleisch und Geist. Der fleischliche Mensch, der geht immer nach, was er fühlt. Guck mal, der hat mich schon gekniffen und mich angespuckt. Und der guckt mich so böse an. Und er zeigt auf mich mit dem Finger. Und das ist der fleischliche Mensch. Er geht immer nach dem, der fleischliche Mensch geht immer nach dem, was er sieht und was er hört. Was man über ihn sagt. Der Geistliche geht nach dem, was über ihn geschrieben ist. Und dein Name steht im Buch des Lebens. Halleluja, was soll ich denn? Der Geistliche geht nach dem Wort, nicht nach dem, was er fühlt. Und das ist unsere große Tragödie. Welche Macht bestimmt unser Leben? Gottes Macht, Geistesmacht oder Welt und Fleisches, Lust, das Gefühl. Jesus sagt zu Thomas einmal, der Thomas war auch noch fleischlich, und er sagt zu ihm, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Die nicht vom Sehen gezogen werden, was sie sehen und nicht sehen, was sie fühlen und nicht fühlen, sondern die vom Wort Gottes angezogen sind. Und was hat dich hierher gezogen? Sehen und fühlen? Der Kollege, also Frau sowieso ist da und Herr sowieso ist da und Schwester sowieso ist da und so weiter. Wer und was hat dich angezogen? Warum bist du hier? Oder hat dich das Wort Gottes angezogen? Das ist die große Frage. Hat dich der Pastor angezogen oder das Wort Gottes dich angezogen? Diese Frage. Wenn du nur wegen mir hierher kommst, bleib zu Hause, wo du bist. Bist besser aufgehoben, hast mehr davon. Aber wenn du wegen dem Wort Gottes hierher kommst, dass du von Gott was lernen möchtest oder dass Gott dir begegnen sollte oder dass Gott dir was aufschließen oder offenbaren sollte, dann bist du richtig. Leute, die nur von Zeichen und Wundern angezogen sind, die haben den Herrn verkannt. Die sind fehl am Platz, die nur Zeichen und Wunder sehen möchten. Ich brauche keine Zeichen und Wunder. Ich sehe das Wort Gottes und es steht geschrieben, wer da glaubt, der wird gerettet werden. Das ist alles. Nur Glaube. Zeichen und Wunder folgen uns, aber nicht wir den Zeichen und Wundern. Die folgen uns. Und wir sind zwischen zwei Welten und die reißen sich um uns. Die sichtbare und die unsichtbare Welt. Also das Sehen, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Also die sichtbare und die unsichtbare Welt reißt sich um uns. Entweder werden wir von Zeichen und Wunder erfasst. Puh. Da muss man hin. Was da passiert, wie sich die Leute dort bekehren, die liegen alle flach auf dem Boden wie erschossen. Das müsst ihr gesehen haben. Tote stehen auf. Und was sagt Jesus in dieser Geschichte von Abraham, von Lazarus und dem reichen Mann? Selbst wenn ein Toter auferstehen würde, würden sie doch nicht glauben. Vergiss doch den ganzen Käse. Sie würden doch nicht glauben. Sie haben die Schrift, sie haben Moses und die Propheten, was dieselben hören. Und selbst wenn ein Engel käme, würden sie doch nicht glauben. Weißt du, ich habe die schönsten gesegneten Stunden schon erlebt in der Gegenwart Gottes. Alles nur gemacht, alles nur Spinnerei. Weißt du, wenn du die Leute fragst, hast du nicht gespürt, warst du nicht in so einem gesegneten Gottesdienst? Ja, das war alles Einbildung, alles Suggestion. Wenn ich es nicht will, wenn ich das Wort nicht annehme, dann habe ich für alles eine Ausrede, ein Alibi. Und ich finde ein Alibi. Und sage, nein, das war alles Einbildung. Weißt du, man kann sich so reinsteigen, dass du am Schluss schwebst. Sie haben das Wort, Sie haben Moses und die Propheten, lass sie desselben glauben. Und Jesus sagt in der Endzeit, halte ich fest. Und wir werden in der Endzeit so hin und her gezerrt. Da zieht eine Kraft mal in die Richtung und dann das nächste Mal die andere Kraft in die andere Richtung. In der Endzeit heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch überhaupt selig werden können. Und was wird Matthäus 24, was wird in der Endzeit gesagt? Da ist Christus. Leute, da müsst ihr hin. Da passieren Zeichen und Wunder. Da regnet es Gold und Silber und Edelsteine. Da müsst ihr hin. Da fliegen die Fetzen. Da ist was los. Und Jesus sagt, da werden sie sagen, hier ist Christus, da ist Christus, in der Wüste ist er oder auf dem Dach oder sonst wo. Er sagt, geht nicht hin und glaubt nicht. Da musst du ungläubig werden. Glaubt nicht, das ist Verführung. Da ist Christus und dort ist Christus. Er ist nicht in der Wüste, er ist nicht irgendwo, glaubt nicht und lasst euch nicht verführen. Die letzte Generation, die Endzeitgeneration, wird in so einem Spannungsfeld sein, im Tal der Entscheidung. Der Teufel wird versuchen, uns von allen Seiten Christus zu repräsentieren. Also guck mal, wie die beten, was die für die Armen tun, was die für die Aussätzige tun, was die für die Blinden tun, was die für die Kranken tun. Guck mal nur das an, wie viel Liebe die das haben. Aber weißt du, nicht das Äußere. Und würde ich mein ganzes Hab und Gut verbrennen und hätte der Liebe nicht. Und würde alles in Armen geben und hätte der Liebe nicht. Die Liebe zu Gott. Das wirkliche Leben, der wirkliche Jesus ist Geist und Leben. Nicht mehr Samaria und Gerizim, sondern im Geist und in der Wahrheit wird er angebetet. Aber wir werden so hin und her gezerrt. Die oder die? Nein. Der wirkliche Jesus kommt in den Wolken des Himmels. Ist nicht in der Wüste. Der wirkliche Jesus ist übernatürlich, verborgen. Der wirkliche Jesus ist kein Mönch und kein Einsiedler. Der wirkliche Jesus, er offenbart sich selbst. Er sagt, glaubt nicht hin, geht nicht hin. Du musst nur ehrlich zu Gott sein, dann wirst du ihn finden. Der wirkliche Jesus kommt nicht mit Menschenhände und Menschenfüße. So wie dieser Stein, der vom Himmel fiel und dieses Standbild des Nebukadnezars zerstörte. Ohne Menschenhände. Der wirkliche Jesus braucht keine Menschen, so wie dich und mich. Er macht seine Arbeit selber. Er wirkt im Verborgenen und Gott zieht die Fäden und Gott schreibt mit seinem Finger und Gott ist der, das Wollen schenkt und Gott ist der, das Vollbringen schenkt und der Heilige Geist tut das Übrige und dann musst du dem Heiligen Geist nicht nachhelfen. Ich habe Evangelisten kennengelernt, die haben angepustet, damit du schneller umfällst. Ich kenne Evangelisten, große Evangelisten, die lassen sogar extra, Leute sollen die Hände einschalten und dann soll der Hausmeister die Klimaanlage einschalten, damit sie spüren, so einen Wind blasen, das ist der Wind des Heiligen Geistes. Alles Lug und Trug. Alles nur Schau und Theater. Und weißt du, manche werden so gepusht, damit sie schneller umfallen. Und manches wird so einsuggeriert, jetzt pass auf, jetzt kommt die Herrlichkeit des Herrn. Und alle, die gesegnet werden wollen, die müssen umfallen. Wenn du nicht umgefallen bist, bist du nicht gesegnet worden. Ich habe nichts gegen Umfallen. Also ich bin nicht dagegen. Der Heilige Geist wirkt auf mannigfaltige Art und Weise. Aber wenn das einsuggeriert wird und nur nicht auf den Herrn gewartet wird, sondern auf das Umfallen gewartet wird. Auf Gold gewartet wird und nicht auf den Herrn. Sie werden sagen, da ist Christus, dort ist Christus. Er kommt nicht mit Menschenhänden. Weißt du, je weniger wahre Kinder Gottes helfen Gott überhaupt nicht. Elia baute dem Herrn ein Altar. Und weißt du, was der gute Elia gemacht hat? Der hat zwar die Tiere alles richtig und anständig gemacht, wie es sich gehört, und dann hat er den ganzen Altar mit Wasser überschüttet. Nicht damit jetzt jemand kommen kann und sagen kann, die Hitze, das hat sich von selbst entzündet. Du brauchst Gott, der liebe Gott braucht keine Nachhilfe. In keiner Art und Weise. Ohne Menschenhände. Deshalb, mir geht es auch nicht so statistisch, wie viel wer will sie bekehren? Hände hoch. Weißt du, Gott weiß, wer sich bekehrt. Und manche, die sitzen ganz still und die sagen kein Mu und kein Mehr und die haben sich bekehrt. Weil das Herz ausschlaggebend ist. Gott sieht das Herz. Und Gott arbeitet am Herzen. Der Heilige Geist arbeitet am Herzen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Führung oder Verführung? Du musst dich entscheiden in der Endzeit. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Du und auch und ich auch nicht. Die Macht des Bösen wird so stark sein, so überwältigend. Du wirst so richtig gezerrt. Du wirst gezerrt. dass du dich kaum entziehen kannst. Und viele gute, ehrliche, liebe Menschen werden hier mitlaufen im Sog der Verführung. Dann musst du hin. Also, das musst du gesehen haben, diesen Guru. Und es ist so wichtig, dass du jetzt deine Position klar bestimmst. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Du musst deinen Gott kennen. Du brauchst gesunde Kost, klare Wort Gottes. Nichts geht über den Heiligen Geist und nichts geht über Nüchternheit. Nüchternheit. Nicht besoffen sein und Schwips haben da und was weiß ich. Heute ist die Wahrheit noch unter uns. Heute wirkt der Heilige Geist noch. Heute kannst du die Bibel noch lesen, prüfen, ob sie so verhält. Aber weißt du, Ebbe und Flut, das sind Mächte von den Gravitationskräften, die vom Mond ausgehen. Also plötzlich ist alles weg und plötzlich kommt wieder alles zurück. Das macht alles, das sind Gravitationskräfte. Und solche Kräfte sind am Werk. Plötzlich ist alles weg. Wir leben also in so einem Spannungsfeld und du musst dich entscheiden, wie es mit dir weitergeht. Die Liebe, ist die Liebe Gottes da? Liebst du den Herrn auch, wenn alles verloren geht? Wenn dir alles genommen wird? Wie ist die Liebe da? Ist die da? Ist das Leben da? Pulsiert das Leben? Weißt du, ob einer lebt oder nicht lebt? Merkst du, ob er Verlangen hat, Appetit hat? Ein Zeichen des Lebens ist, dass du Appetit hast nach dem Wort Gottes. Wenn meine Kinder damals keinen Appetit hatten, wusste ich, bei denen stimmt was nicht, eine Grippe oder sonst eine Krankheit ist im Anzug. Also Appetit. Hast du Appetit auf das Wort Gottes? Und zwar so, wie es geschrieben steht. Einfach die Bibel lesen. Viele Leute haben keinen Appetit nach dem Wort Gottes. Die wollen immer das hören, was die Ohren jücken. So Sensation, wonach die Ohren jücken. Ich weiß, wonach mich jücken auch die Ohren manchmal. Ich möchte auch das. Wie ist das? Ich lese auch und versuche mich zu informieren, aber ich bleibe immer beim Wort. Mir fällt auf, dass Jesus nach der Auferstehung, und das ist also, was ist das wahre Leben? Diese Gravitationskräfte, wie wirken diese Gravitationskräfte, die göttlichen Kräfte? Mir fällt auf, dass Jesus nach seiner Auferstehung nicht zu den Juden gegangen ist. Nicht zum Pilatus gegangen ist, nicht zum Herodes gegangen ist, nicht zu den hohen Priestern gegangen ist und hat ihnen auch keine Vorwürfe gemacht. Der ging seinen Weg. Was will ich sagen? Wenn du Kind Gottes bist, du gehst deinen Weg. Du interessierst nicht, was die machen und wie es bei denen aussieht. Er hat auch niemanden gehasst. Der Herr Jesus nach seiner Auferstehung gesagt, denen werde ich sein. Also, weißt du, wenn ich den hohen Priester erwische, dem ziehe ich die Ohren lang. Nix, der ist zu denen nicht hingegangen, der sich nicht rechtfertigt, der sich nicht verteidigt. Das ist der Herr Jesus. Und du siehst, er ging seinen Weg geradeaus. Hat sich nicht gestört, was die alle sagen über ihn. Hat seinen Auftrag erfüllt und seinen Auftrag fortgesetzt. Ich möchte zeigen, wie man so in diesen Machtbereich Gottes hineinkommt. Ist nicht einfach. Ich möchte einen jungen Mann nehmen aus der Bibel. Johannes Markus heißt er, der das Markus-Evangelium auch geschrieben hat. Weißt du, er ist dieser reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, guter Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Und dann sagt der Herr Jesus, halte die Gebote, tu das und das und das und das. Ja, sagt der Meister, das halte ich von Jugend an. Das ist wunderbar. Dann habe ich noch einen Rat für dich. Eins fehlt dir noch, junger Mann. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Komm und folge mir nach. Und wir kennen diese Geschichte, was da passiert ist. Der hat alle Gebote gehalten. Der hätte alles getan, wenn der Herr Jesus jetzt gesagt hätte, in meinem Namen mach mal einen Handstand, er hätte einen Handstand gemacht. Aber er sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und komm und folge mir nach. Und dann heißt es, und er ging traurig davon. Und dann entsteht eine Diskussion unter den Jüngern. Und dann sagt er, guck mal, wer kann überhaupt selig werden. Und dann sagt Jesus, es geht leichter ein Kamel durch das Nadelöhr, das ist ein Tor in Jerusalem, wo man bei einer Nacht, wenn jemand zu spät kommt und die Stadttore zu sind, nach Hause kommt, das ist das Tor Nadelöhr. Leichter kommt ein Kamel durch dieses kleine Tor, Nachttor, rein als durch, als ein Reich ins Himmelreich. Bei Menschen, und dann sagt, wer kann selig werden? Und Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Johannes Markus, diese Geschichte, wie dieser junge Mann in die Nachfolge Jesu kommt, ist es hochinteressant. Und so arbeitet eigentlich Gott auch bei dir und bei mir. Und so hat er bei mir gearbeitet. Weißt du, Gott hat nicht gleich alles genommen. Stück für Stück. Stück für Stück. Stück für Stück. Johannes Markus ist eine interessante Geschichte. Ich möchte nur aufreißen diese Geschichte ganz schnell, damit du weißt, so kommt man im Gravitationsfeld Gottes, in diesem Machtbereich Gottes. Wir sehen später, dass in seinem Haus, im Haus von Johannes Markus, das Abendmahl gefeiert wird. Dass im Haus des Johannes Markus, das war der Saal, den er vorbereitet hatte, der Heilige Geist ausgegossen wurde. Das ist der Raum, das Haus, das Gebäude, war ja reicher Mann, reicher Jüngling, was geerbt. In diesem Haus hat sich die Gemeinde nachher regelmäßig versammelt. Wo Petrus, nachdem er aus dem Gefängnis war, entlassen wurde, ging in das Haus der Gemeinde. Die Gemeinde hat ein Haus. Aber jetzt geht er traurig davon. Sagt, kann ich nicht. Und dann fragt Jesus seine Jünger, oder die Jünger fragen Jesus, wo werden wir das Abendmahl feiern? Das Passamahl. Dann sagt er, wart, da wo der Mann das Wasser trägt, schaut dem Wasserträger nach, folgt ihm nach und so weiter, wo der hingeht, sagt, wo ist das, wo du alles vorbereitet hast für mich? Johannes Markus mag vielleicht alles vorbereitet haben und die Gäste eingeladen zum Passamahl, aber die Gäste haben abgesagt, du warst bei Jesus, du machst mit diesem Jesus eine Sache, also wir machen da nicht mit. Und er saß allein. Manchmal sorgt Gott für die Umstände, sodass du so langsam abdriftest. Da waren aus Polster, aus Lederpolster, die lagen zu Tische, Teppiche waren da. Wo ist der Raum, den du vorbereitet hast? Der hat für seine, der Johannes Markus hat ein Mahl feiern wollen, ein großes Mahl geben wollen. Vielleicht wäre es auch sein Abschiedsmahl gewesen, dass er sagt, jetzt endlich mache ich eine ganze Sache mit Jesus. Aber die Leute sind alle ferngeblieben. Ich weiß nicht diese Geschichte, das male ich nur hinein. Aber ich will nur sagen, Gott sorgt dafür, dass du so langsam, aber sicher abdriftest auf die Seite Jesu. Und stell dir mal vor, jetzt muss in seinem Haus findet das Abendmahl statt. Der muss dienen, der muss servieren. Und Jesus sagt, sogar Becher kalten Wassers bleibt nicht unbelohnt. Und stell dir mal vor, für Wein und für Fleisch und das alles, fürs Brot, da kriegt er zehnfachen Lohn. Und Johannes Markus dient, vielleicht hat er sogar selbst das Abendmahl mitgefeiert mit Jesus, wissen wir nicht. Denn er hat gedient und der Herr wird gesagt, Markus, nimmst du das auch, für dich ist auch da, ich habe auch, brech für dich auch das Brot. Und so geht es weiter und weiter. Und später sehen wir Markus sogar im Dienst des Apostel Paulus, geht auf die Missionsreise. Der lässt alles zurück, gibt alles her, übergibt alles der Gemeinde, stellt alles der Gemeinde zur Verfügung und fängt und vertraut der Gemeinde und geht auf die Mission. Und schreibt dieses herrliche Markus-Evangelium. Markus-Evangelium ist das kürzeste, knappste Evangelium, sehr einfach. Markus erzählt Geschichten, Jesus tat und das und das und das und er ging dann für das und ging dort und hin und weißt du, immer wieder dieses und, so raffiniert, das ist sehr spannend. Er erzählt die Geschichte und er tat das und das und das und er ging weiter und diente dort und dort und wir genau wissen, wie ging es jetzt weiter. Und so ist auch, wie Gott arbeitet, so hat Gott systematisch an seinem Leben gearbeitet, Stück für Stück und wie geht's jetzt weiter? Und da gab es einen Knatsch zwischen Paulus und Silas, einen furchtbaren Knatsch, weil der junge Kerl nicht richtig laufen wollte. Die Berge waren ihm zu steil. Paulus war zu hart im Marschieren. Ich muss vorstellen, der konnte richtig marschieren und der wollte nicht marschieren. Und dann haben sie sich getrennt und sind böse, sogar im Streit auseinandergegangen. Aber später schreibt Paulus sogar, Markus war mir eine große Hilfe. Paulus hat den Markus nicht gewollt, dann ging er zu Petrus. Und wir wissen also, vieles von dem Evangelium haben wir von Petrus in der Geschichte bei Markus. So, ich will euch nur sagen, so langsam, aber sicher driftet man in die Bahn Gottes, kommt auf Gottes Spur, bei Menschen unmöglich, bei Gott aber alles möglich. Markus hat am Anfang vielleicht Unverständnis, er wusste nicht, was er damit machen soll, aber er diskutiert nicht, er verarbeitet das innerlich. Und genau das ist wichtig, dass du die geistlichen Sachen innerlich verarbeitest, in deinem Herzen bewegst und sagst, ist das möglich, ist das wahr, soll das für mich sein, soll ich das annehmen, soll ich das akzeptieren, wie ist das, wie sieht das aus? Weißt du, manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht am Anfang, aber hernach siehst du, dass Gott wunderbar gemacht hat. Und deshalb auch in unserem Erfahrungsbereich kommt vieles nicht vor, aber der Herr kriegt uns schon so richtig, dass du so richtig dem Herrn nachfolgst und plötzlich sagst, Mensch, wie bin ich da hingekommen? Wie ist das passiert? Das gar nicht gemerkt. Und ich bin Gott dankbar, dass du vieles in deinem Leben gar nicht merkst. Plötzlich bist du da. Als wenn du schon immer da gewesen wärst. Als wenn du gar nichts anderes gekannt hättest. Weil der Herr mit Seilen der Liebe dich gezogen hat. Mit Seilen der Liebe. Auch war Paulus. Weißt du, auch Paulus, Gott kreuzt plötzlich in seinem Weg. Gott begegnet uns und plötzlich sind wir so mit hineingenommen. Wir gehen von zu Hause weg, wie jede Frau am Ostermorgen. Wer wälzt uns den Stein weg? Und dann kommst du an, ist alles schon erledigt. Und wunderst dich, wie ist das passiert? Und diskutierst noch und während du noch diskutierst, steht ein Engel und sagt, dieser Jesus, er ist nicht hier, er ist auferstanden und er geht nach Galiläa. Geht dorthin. Und plötzlich verläuft dein Weg ganz anders. Zum Glauben kommst du, wenn du so Stück für Stück mit ihm mitgehst. Folgt mir nach. Und da, wo ich bin, soll mein Diener sein. Und Jesus sagt einmal, wenn ich einmal erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Wenn Jesus erhöht wurde, und er ist inzwischen erhöht, und er zieht uns alle zu sich. Du musst dich nur ziehen lassen. Ich weiß, manche, die widerstehen und widerstreben und sagen, nein, Herr, mich nicht, such dir jemand anders. Ich bin dazu fein, ich bin zu vornehm und ich tauge nicht, ich kann es nicht, ich bin nicht in der Lage und. Weißt du, wie wir widerstehen oft und widerstreben? Markus hat diese gewaltige Revolution erlebt. Saulus wurde Paulus durch diese große Veränderung. Plötzlich begegnet Jesus ihm auf der Straße. Zachäus ist plötzlich in diesen Machtbereich des Herrn hineingekommen. Weißt du, wir können Jesus theoretisch nachfolgen, aber das ist was ganz was anderes, ob wir praktisch ihm nachfolgen. Ob wir mit Freuden ihm nachfolgen. Es gibt ein altes Lied, das wir früher gesungen haben. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Weißt du, wenn du plötzlich erkennst und entdeckst, es lohnt sich, mit ihm zu gehen. Markus ging zuerst mal von Jesus traurig weg, aber dann hat er gedacht, nein, eigentlich hat der Mann recht. Eigentlich, das, was er predigt, das stimmt. Und bei vielen passiert die Bekehrung, indem sie sagen, das ist wahr. Bei mir, als ich die Bibel las, habe ich gesagt, Mensch, das stimmt doch alles eigentlich. Wenn ich die Zeitung lese, die ganz besonders prophetiert mich, fasziniert am Anfang meines Glaubens, habe ich gesagt, guck mal, das stimmt alles. Zeitung und Bibel, es erfüllt sie buchstäblich mit Erdbeben und Kriegs- und Kriegsgeschrei und. Die Bibel ist wahr. Und dann kam gerade das Buch raus von Samuel Keller und die Bibel hat doch recht. Das habe ich fast verschlungen. Die ist ein Bestseller und die Bibel hat doch recht. Und dann alles, das alles so stimmt, so nacheinander. Aber guck mal an, sogar eine weltliche Literatur oder in der weltlichen Presse wird berichtet und die Bibel hat doch recht. Und das ist überzeugt, aber so langsam. Und je näher du der Ewigkeit kommst, desto mehr begreifst du von den Dingen des Lebens. Am Anfang hat Markus nur sympathisiert mit Jesus. Weißt du, das machen die meisten. Jesus ist sympathisch. Jesus ist der Beste, der Fantastische und so weiter. Und so kommst du langsam in den Sog des Herrn Jesus. Begeistert von Jesus. Guck mal, was der gemacht hat, die Krankenheilungen. So begeisternd. Und dann so Stück für Stück abgeben, loslassen, sich auf Jesus konzentrieren. Ihm sein Wort hören, mehr und mehr. Und je mehr du das Wort Gottes hörst, desto mehr begreifst du, was Jesus wirklich will. Er verlangt keine Leistung. Verkaufe alles, was du hast, verschenk dich, komm und folge mir nach. Lass dich von mir abschleppen. Komm in meinen Windkanal, da sparst du so viel Geld. Ich bin mal von Kiel bis fast Heilbronn mit dem Wohnwagen hinter einem LKW im Windkanal gefahren. Also der wollte mich abschütteln, der wollte mich auf den Parkplatz, dann ist er reingefahren, bin auch auf den Parkplatz reingefahren, aber im Windkanal eines LKWs. Und ich fuhr immer im Windkanal. Erstmal, es fuhr sich so leicht, muss gar nicht aufpassen, und im Windkanal. Du sollst im Windkanal des Heiligen Geistes fahren. Aber bis du da hinkommst, jetzt hat doch der Kerl mich dann abgehängt, ist er stehen geblieben, nicht mehr weitergefahren, habe ich den Nächsten gesucht. Wieder beim Nächsten im Windkanal. Fahr im Windkanal des Heiligen Geistes. Und du merkst, und ich habe festgestellt, ich bin die Strecke öfters gefahren, kannte die Strecke, du sparst sehr viel Energie, wenn du im Windkanal des Heiligen Geistes jetzt, du sparst so viel, wenn du einfach dich vom Heiligen Geist ziehen lässt, in diesem Vakuum, in diese Leere, du lässt dich da abschleppen, das läuft nur, Du musst nur ein bisschen auf Gaspedal und ein bisschen Abstand halten und dann kann es sich gut fahren. Jeder, der Jesus einmal begegnet ist, kommt von ihnen nicht mehr los. Wenn du einmal Jesus begegnet bist, nur ein Stück weit erleuchtet, nur etwas von ihm erkannt hast, ich möchte noch mehr wissen, da steckt bestimmt noch mehr, das ist ja nicht alles. Und du wirst jetzt mehr erfahren und mehr sehen und dergleichen. Und es ist so wichtig, dass du dich ihm öffnest, Stück für Stück, diese neuen Kraft, diese neuen Erfahrung und anfängst dich von ihm dann zu gebrauchen, tiefer eindringst in die Geheimnisse des Geistes, des geistlichen Lebens, dich mehr und mehr benutzt. Du sagst, jetzt will ich für Jesus arbeiten. Ich will auch für Jesus was tun. Der hat jetzt so viel für mich getan und mich erlöst und in meinem Haus, da passieren so viele Dinge. Du musst vorstellen, 3000 Leute kommen in diesem Haus zur Versammlung, zum Gottesdienst, das ist so Gemeindezentrum. Und das Haus ist nicht groß, aber trotzdem. Ich war schon ein paar Mal dort in diesem Abendmahlsaal auf dem Ölberg, nicht am Ölberg, in Sionstadt, wo dann unter mir ist das Grab Davids, hat Petrus gepredigt, unter uns ist tatsächlich auch das Grab Davids unter ihnen. Also exakt genau, wie es in der Bibel steht, Apostelgeschichte, unter uns ist das Grab Davids und oben ist der Herr, der Heilige Geist und unten ist der David und ruht in Frieden. Gott benutzt meistens und uns am meisten die Leute, die überhaupt nicht wollen, dass sie benutzt werden. Die kommen so plötzlich so, die Starken will er zum Raube haben. Du kommst plötzlich so ungewollt in dieser Zugkraft Gottes, im Sog Gottes, in diesem Strudel Gottes. Irgendwie, so wie Nikodemus, du hörst von Jesus, du möchtest mehr wissen, was es da war. Wie komme ich in das Reich Gottes? Das war die große Frage beim Nikodemus. Und dann sagt Jesus, und er kommt nachts zu Jesus. Du siehst also, der lässt keine Ruhe, der kann nicht schlafen. Nachts muss er zu Jesus und muss fragen, wie kann ich in das Reich Gottes? Und dann sagt Jesus, sei denn, dass jemand von neuem geboren wäre, anders kommt er nicht in das Reich Gottes. Und was passiert? Ist Nikodemus da wiedergeboren? Hat er sich da bekehrt? Hat er sich da taufen lassen, als er nachts bei Jesus war? Nix. Das ist eine ganze Weile still gewesen, aber das hat gearbeitet. Weißt du, wenn Gott dir begegnet, wenn der Herr Jesus mit dir geredet hat, wenn Gott dir eine Offenbarung geschenkt hat, das rumort in der Seele. Und dann hört er, Jesus ist gekreuzigt, um Himmels Willen. Der hängt am Kreuz, dieser Jesus. Und morgen ist der große Tag, ein Festtag. Der darf doch nicht am Kreuz hängen. Josef, was denkst du, sollen wir nicht zum Pilatus gehen und fragen, dass der Leichnam Jesu freigegeben wird? Und du siehst die stillen Nachfolger, die so im Sog Gottes stehen. Und da stehen viel mehr Leute im Sog Gottes, als du denkst und ahnst und vermutest. Weißt du, diese heimlichen Nachfolger Jesu. Der Herr hat einen großen Schweif. Ich habe noch 7000, sagt Gott zu Melia, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Dieser große Schweif, die so von Gott angezogen sind. Nicht alle sind verdorben, nicht alle sind rauschgesüchtig, nicht alle sind Mafioses, nicht alle sind kriminell. Es gibt so viele ehrliche, aufrichtige Menschen, die Gott lieben und in dem Sog sind. Und dann plötzlich kommen sie und holen sie Jesus vom Kreuz herab. Nikodemus und Josef von Arimathea. Und die gebraucht Gott. Jesus würde heute noch am Kreuz hängen, wenn Josef und Nikodemus nicht da gewesen wären. Diese stillen, heimlichen Nachfolger Jesu, die so im Sog Jesu waren, die regelmäßig Bibel lesen, aber in keine Kirche gehen. Und heutzutage ist ein großer Trend, viele Menschen gehen in keine Kirche mehr, die sind von den Kirchen und Religionen enttäuscht. Die gehen auch in keinen Hauskreis mehr, weil sie so frustriert sind von all diesen Dingen. Tausende und Abertausende. Und die hören Predigten, wie hier unsere Predigten im Internet oder wie auch immer, und die hören Gottes Wort und die sagen, Heiland, ich liebe dich, du bist mein Gott und ich vertraue dir, und wenn Not ist, wir beten und wir schreiben und rufen irgendjemand an. Ich habe keinen Menschen, dem ich mehr vertrauen kann. Leute sind enttäuscht von Scheinchristen, die vorgeben, Christen zu sein und keine sind. Du hast den Namen, dass du lebst. Die mit Christus nicht wandeln, so Namenschristen. Religiösen, die sind enttäuscht. Ich habe hier in Berlin jemanden beerdigt aus der Wilmersdorfer Straße, krumme Straße. Und die wollen einen Pastor haben und der soll ein bekehrter Pastor sein sogar. Und so weiter. Aber die möchten keinen Pfarrer haben. Gut, und dann komme ich, mache die
frage ich, aber sagen Sie mal, warum wollten Sie keinen Pfarrer? Sie sind, wenn Sie so religiös sind und so an Gott glauben und so weiter, warum wollen Sie keinen Pfarrer? Wissen Sie, wir sind von Kirche und Religion enttäuscht. Und dann haben sie mir die Bibel gezeigt, sogar aus dem Pfingstjubel, das waren mal Pfingstler gewesen, eine Pfingstgemeinde, Pfingstjubel, das haben sie gesungen, die ganzen herrlichen Lieder, fürchte dich nicht länger, was wir hier gesungen haben, alles gesungen. Und die Bibel, angemalt, in allen Farben, Leute, die in keine Kirche gegangen sind, in keine Pfingstgemeinde, sind sogar von den ganzen Gezänke und den ganzen Spannungen und so weiter, die wollten das ganze Gartenzeug gar nicht mehr haben, die wollten Kinder Gottes sein und nicht mehr und nicht weniger. Die sind eben so Gottes gewesen. Und dann haben sie gefragt, dürfen wir sogar noch die Bibel mit ins Grab legen? Ich habe gesagt, die Schutzerlesene kann man sowieso niemand mehr schenken, mitgeben. Wenn es für die Ewigkeit was nützt, dann soll es was mitgehen. Im Sog der Herrlichkeit Gottes, so angezogen. Weißt du, du hast den Herrn gesehen, du hast den Herrn geschmeckt und du kannst nicht mehr lassen von dem, was du gesehen, gehört und betastet hast. Typisch apostolisch. Du hast den, und jetzt gehst du von Gemeinde zu Gemeinde und suchst, wo gibt es so etwas, dass man in Sprachen redet, dass man Gott erlebt, dass man Gott sein Herz ausschütten kann, dass man Gott vertrauen kann, dass man kindlich glauben kann, einfältig, nicht dumm, aber einfältig, kindlich Gott vertrauen kann. Wo gibt es sowas? Und dann gehst du die sämtlichen Gemeinden durch und was die wollen, werden sie bei uns Mitglied, zahlen sie bitte einen Zehnten oder sie müssen dann Mitgliedsbeiträge zahlen, müssen das und das und das und das. Nein, du willst nur Kind Gottes sein, mehr willst du nicht. Du möchtest in diesem Sog Gottes sein. Und wenn du Kind Gottes bist, machst du alles. Da gibst du sogar 90% und behältst 10% für dich. Weil du Kind Gottes sein willst, du willst alles Jesus weihen. Da siehst du an Markus, was da plötzlich passiert ist, diese Revolution in seinem Leben. Diese große, gewaltige Veränderung. Wenn du Gott dein Leben übergibst, dann wirst du ein Heiliger. Und kommst heiliger und heiliger und sagst, ich muss noch mehr, ich möchte den Heiland noch mehr lieben. Du bist in seinem Magnetfeld, in seinem Anziehungsbereich gekommen und du willst mit der Welt nichts mehr zu tun haben, dann schaffst du alles ab, Fernseher und alles, was dich von Gott abhält, die Bücher räumst auf, du liest nur noch deine Bibel. Du liest nur noch das Wort Gottes. Du meditierst und du betest und sprichst mit Gott. Das erfüllt dich so sehr, dass du für was anderes gar keine Zeit mehr hast. Aber wenn keine Liebe da ist, dann ist alles eine Last. Paulus sagt nicht, dass ich schon ergriffen hätte, ich bin ergriffen. Du hast Wasser geleckt oder anders ausgedrückt, aus dem Tierreich Blut geleckt. Du bist auf den Geschmack gekommen und deshalb schmeckt dir alles andere nicht mehr, bis du wieder sagst, genau so. Genau so. Eines Tages werden wir alles verstehen, was wir heute nicht verstehen, auch mit dem Markus, warum der gar nicht damals nicht sofort gesprungen ist, als der Herr gesagt hat, verkaufe alles und gib den Armen. Aber was wäre passiert, wenn Markus nicht sein Haus später dem Herrn zur Verfügung gestellt hätte? Wo hätte die Gemeinde bleiben können? Glaub doch nicht, dass der hohe Priester denen was vermietet hätte. Dass sie im Tempel irgendwo sich versammeln hätten können. Dass irgendwie, die haben alles kontrolliert, die Religiösen kontrollieren alles. Die kommen nicht in unsere Stadt. Ich weiß solche Dinge. Die kommen nicht in unsere Stadt. Und was macht Markus? Sagt hier, weil der Heilige Geist das alles schon so schön eingefädelt hat. Das wollte er nicht, aber sein Herz war dabei. Gott hat in seinem Herzen gewirkt. Eines Tages wirst du alles verstehen, auch Dinge, die du jetzt nicht verstehst. Offenbarung Kapitel 15, wenn du eines Tages an diesem kristallen, gläsernen, durchsichtigen Meer stehst und da heißt es, und ich sah, wie ein gläsernes Meer von Feuer durchglüht. An diesem Meer sah ich alle die stehen, die im Kampf mit dem Tier bestanden hatten und sein Standbild und die Zahl seines Namens keine Zugeständnisse gemacht haben. Sie hielten Harfen in den Händen, die Gott ihnen gegeben hatte, und sie sangen das Lied der Erlösten. Du wirst verblüfft sein, wer alles im Himmel ist. Alle, die so mit angezogen sind vom Herrn. Jesus sagt, wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen. Du fragst, wie mag das? Das ist das Fleisch. Und ich möchte, dass du heute dich aus dem Sogbereich des Fleisches entziehst. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht sehen, sondern Geist und Wort. Das Fleisch fragt immer, wo soll das herkommen? Wie soll das passieren? Wo feiern wir das Abendmahl? Wie geht es da weiter? Wo bleiben wir? Was ist das für so viele? Das ist typisch fleischliches Denken. Und Herr, das widerfahre dir nicht. Und da hat Gott schon inzwischen diesen Jüngling da vorbereitet, auserkoren, ihn erwählt, wenn ich einmal erhöht werde. Plötzlich bekehrt sich einer, der gerade gegen das Evangelium so gekämpft hat. Und plötzlich derjenige, der so gegen das Evangelium gekämpft hat, ist der Größte, das Evangelium in der ganzen Welt verbreitet, Saul von Tarsus. Und Gott benutzt gerade die Widerspenstigsten, wenn der einmal in den Machtbereich Gottes kommt. Lass doch die Leute, die heute so weltlich sind, so verdorben sind, so anti sind, lass die mal in den Machtbereich Gottes kommen. Wenn die mal geschmeckt haben, was der Herr ist, was könnten die alles für Gott tun? Was würden sie auch tun? Und was bringen sie fertig? Ich muss vorstellen, wenn einer, der so fanatisch im Sozialismus, Kommunismus, Faschismus oder sonst wo ganz aktiv war und plötzlich wird er Christ. Du, da brennt der Eifer. Da brennt das Feuer. In der gleichen Intensität wie vorher brennt er für seinen Gott und seinen Herrn. Und dann sagt er, ich bin ein Schuldner, ich muss den Evangelium den Juden und den Heiden und ich muss denen predigen, ich kann es nicht lassen. Und urteilt selbst, ihr lieben Leute, sagt Petrus. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn du einmal in diesem Suchbereich Gottes hineinkommst. In 2. Korinther 6, Vers 9 sagt Paulus, ich bin ein Sterbender und trotzdem lebe ich. Weißt du, morgen mache ich weiter an diesem Widerspruch. Du kommst im Machtbereich Gottes, das jetzt mal von der einen Seite auf die andere Seite. Aber dann, du kommst, Paulus sagt, als Sterbende und wir leben doch. In diesem Spannungsfeld. Glaub nicht, wenn du jetzt vom Satan weg zu Gott bist, dass du jetzt Frieden hast, dass jetzt alles in Ordnung ist, dass alles Eierkuchen und Freunde ist und alles so wunderbar ist. Glaub ja nicht. Du bist jetzt in einem anderen Spannungsfeld. Nicht mehr Satan und Gott, sondern Fleisch und Geist. Total anders. Du siehst, das ist noch nicht vollendet, aber du weißt, es ist alles vollbracht. Das ist ein Widerspruch. Paradox. Und wie lebe ich mit diesem Paradox? Also du musst morgen kommen. Paulus sagt hier 2. Korinther 6, Vers 9, ich bin ein Sterbender und trotzdem lebe ich. Ich werde misshandelt, aber ich komme nicht um. Man macht mir Kummer und man macht dir auch Kummer. Man macht mir Kummer und doch bin ich fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele Menschen reich dabei. Ich besitze nicht und ich habe, Gott sei Dank, Halleluja, alles. Das ist das Leben, wenn du dich dann auf die Seite Gottes stellst. Das ist das Leben, wenn du dich auf die Seite Gottes stellst. Ich besitze nichts und doch habe ich alles. Wir werden von der unsichtbaren Hand Gottes gehalten und getragen. Dieses Auferstehungsleben fließt durch uns. Wir sind schon oben angeschlossen. Wir sind im Machtbereich des lebendigen Gottes. Gott umgibt uns von allen Seiten. Plötzlich spüren wir, bei uns sind mehr als derer, die in der Welt sind. Und ich muss gar nicht so groß kämpfen. Wenn du mit dem Herrn lebst, musst du nicht mehr kämpfen. Du musst nur deine Antenne ausfahren. Deine Satellitenschüssel. Oder welche Antenne auch. Du musst nur die Antenne ausfahren. Und es wird euch gegeben werden. Von drüben kommt alles. Du musst nur deine Antenne ausfahren. Du wirst plötzlich empfangen. Du hast nichts, aber plötzlich gibt Gott, dass du geben kannst. Du weißt nichts, aber Gott offenbart es dir und du weißt alles auf einmal. Du wirst verblüfft und fragst, also mir geht es so, manchmal frage ich meinen Gott, mit meinem Predigten, ich bin begeistert selber, da sitzt du da, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, wo es endet, was wird, aber der Impuls des Heiligen Geistes, plötzlich ist da, du fährst deine Antennen aus und du empfängst und du spürst, das ist der Herr und du siehst plötzlich eine Linie, wo du gar keine Linie gesehen hast und gar keine Linie gab. Du schreibst also so frei Hand. Das ist die Gnade Gottes. Es wird euch gegeben werden. Du bist in diesem Sog, in dieser Anziehungskraft Gottes so stark drin, das fliegt dir zu. Aber du musst zuerst mal von der Seite weg, denn die Seite nimmt dir alles. Die Seite Satans raubt dich. Die Seite Satans macht dich krank, kaputt und elend und jämmerlich und bloß und macht dich zum Klageweib. Und die andere Seite, wenn du darüber kommst, da singst du Lieder der Erlösung. Da singst du Lieder der Freude. Da singst du Lieder der Kraft. Da singst du, da triumphierst du. Da jammerst du und auf der Seite triumphierst. Und du merkst ganz schnell, auf welcher Seite ein Mensch ist. Du musst nur 2 Minuten zuhören. Sobald der Mund aufmacht, weißt du ganz genau, wo es lang geht. Was für eine Atmosphäre, was für ein Gestank er verbreitet. Was aus dem Inneren rauskommt. Aus dem Herzen kommt Ehebruch, Mord und Diebstahl. Und aus dem Herzen kommt Lobgesang und Preis und Anbetung. Aus dem Herzen. Nach kurzer Zeit. Du merkst ganz schnell, welche Anziehungskraft oder unter welcher Gravitationskraft er sich befindet. Hier, wir sind arm und machen viele reich. Sterbende und trotzdem leben wir. Ich werde misshandelt. Weißt du, die Misshandlung macht dir gar nichts aus. Das geht alles runter. Du hast so einen dicken Panzer und du kriegst so einen dicken Panzer mit der Zeit. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, dann kriegst du so einen dicken Panzer, dass alles bei dir abprallt. Und es muss bei dir abprallen. Ich habe den Leuten gesagt, und ich habe eine Philosophie, wenn Leute sagen, ich habe da Probleme mit dem und dem, habe ich gesagt, es ist ganz einfach, da rein und da raus. Ganz einfach. Durchzug, nicht im Kopf behalten und nichts im Herzen behalten. Die meisten Leute behalten im Kopf, und wenn sie eine Weile das im Kopf rumgedreht haben, geht es dann ins Herz und dann geht es in den Magen, dann geht es in den Därme, dann geht es im ganzen Körper, das streut nachher. Nur drauf Durchzug. Sachen, die du nicht willst, die du nicht brauchst, die nicht von Gott sind. Und das Negative, die ist nicht von Gott für mich. Grundsätzlich alles Negative. Die Nacht ist vom Teufel. Das ist ein Machtbereich. Und wir sind Kinder des Lichts und nicht Kinder der Nacht und der Finsternis. Und wir sind aus dem Bereich der Finsternis rausgeholt. Wir sind Kinder des Lichts und in seinem Licht sehen wir das Licht. Verrückt. Das kann nur der Herr Jesus sagen. In seinem Licht sehen wir das Licht. Nicht nur, dass wir das Licht sehen. Weißt du, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Weißt du, du kannst das Licht sehen, aber das Licht ist ganz was anderes. Das kosmische Licht. Gott hat die Sonne geschaffen am dritten Tag. Und das ist unsere Lichtquelle. Deshalb, das heißt also, am ersten Tag hat er gesagt, und es werde Licht. Und dann sind noch ein paar andere Sachen dazwischen passiert. Und am dritten Tag hat er Sonne, Mond und Sterne geschaffen, die dann das alles so regeln. Er hat eingefangen die Sonne, den Mond eingefangen und dann hat er gesagt, so, ihr bleibt jetzt hier und betreut die Erde. Gottes Kraft ist es, was unser Leben ordnet. Gottes Kraft ist es, dieses Auferstehungsleben. Ich bin ein Sterbender und sehe, ich lebe. Man macht mir Kummer und ich bin doch fröhlich, verrückt, nicht normal. Und du bist nicht normal. Wenn du Kind Gottes bist, in einem Sogbereich des Heiligen Geistes bist, in der Nachfolge Jesu bist, bist du nicht mehr normal. Gott segne dich. Gott segne dich, bist nicht mehr normal. Die Welt, die langt sich an den Kopf, kann man das? Ich würde zurückschlagen, ich würde spucken, ich würde pfeifen oder was weiß ich alles. Nein. Wir leben ein anderes Leben. Auch wenn unser Leben noch so widersprüchlich ist. Wir werden von anderen Mächten gesteuert und geführt. Von guten Mächten wunderbar geleitet. Das sind wir. Und ich weiß, Gottes Kraft bringt uns ans Ziel. Wir sind in seinem Windkanal. In seinem Sog. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist das Verrückte dabei. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist, wenn du Gott nachfolgst, dann musst du nicht etwas beweisen, nicht etwas sein und dann musst du nicht etwas behaupten und dann musst du dich nicht verteidigen. Als Kind Gottes brauchst du dich nicht zu verteidigen, dass du recht bist. Du bist bei Gott gerechtfertigt. Und du musst dich nicht verteidigen und sagen, guck mal, mir sind die Sünden vergeben. Die Leute müssen dir nicht die Vergebung zusprechen. Der Pfarrer, der Priester, der dir die Beichte abgenommen hat, der muss dir nicht die Absolution erteilen. Das macht Gott selber. Dir sind deine Sünden vergeben und gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Du brauchst den Zuspruch Gottes. Das ist in diesem Windkanal Gottes zu sein. Den Beistand Gottes, die Anerkennung Gottes. Das ist mein lieber Sohn oder Tochter. Auf dem ruht mein Wohlgefallen. Der geht mit mir, der folgt mir, der lässt sich von mir leiten. Und weil du dich von Gott leiten lässt, begleite dich Gott. So, was habe ich noch hier als letzter Gedanke? Gottes Kraft bringt uns ans Ziel. Und Gottes Kraft und Gottes Macht zieht uns Stück für Stück dem Ziel näher. Und Gott kommt mit alle zum Ziel. Mit mir und mit dir zweimal. Gott kommt mit alle zum Ziel, Gott sei Dank. Und nicht ich erziehe euch und nicht andere erziehen euch, nicht die Väter und Mütter erziehen uns, sondern der Herr erzieht uns. Und du wirst erstaunt sein, wie Gott so wunderbar arbeitet. Vater und Mutter können dich nicht so gut erziehen, wie der Heiland dich erzieht. Er zieht dich mit Seilen der Liebe und sagt, Johannes, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Das ist nicht koscher. Und der hält dich von Sachen fern, wo du gar nicht hin solltest. Der Herr erzieht dich. Und das Wollen und das Vollbringen kommt von ihm. Das Wollen und das Vollbringen kommt von ihm. Aber du musst nur die Zustimmung geben. Du musst nur einmal Ja sagen. Ja, Herr. Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und ja, aber Herr, was muss ich tun? Geh in die Stadt. Und man wird dir sagen, weißt du, was die Stadt macht? Der lässt dich über die Mauer springen, über die Klinke springen. Die schicken dich da nach Tarsus. Die verschicken dich. Die schiffen dich da ein oder was weiß ich. Was muss ich tun? Gott bringt ihn weiter. Und dann heißt es von Paulus, Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn er nicht in der Wüste gewesen wäre und er sagen kann, ich hab's vom Herrn empfangen. Alles, was du, was ich habe, wir haben alles von Gott. Vom Herrn empfangen. Und der Herr weiß, wann du reif bist, etwas zu empfangen und wann du noch nicht reif bist. Und wenn wir versuchen, dir das was beizubringen und so Nürnberger Trichter und Pumpen da und die Gans da, Weihnachtsgans füttern und einfach, das ist alles verkehrt. Wir versuchen, Gottes Kinder zu erziehen, zu dressieren, sie zu etwa zu Heiligen zu machen. Der Herr ist, der uns heiligt. Der Herr ist, der uns gerecht macht. Der Herr ist, der uns vollendet. Der Herr hat das Werk angefangen und der Herr zieht uns, jetzt, komm ein bisschen näher, noch ein bisschen näher, noch ein bisschen näher und plötzlich läuft es. Wir sollen in seinem Einflussgebiet sein. Und aus seinem Einfluss. Und sie sahen nur noch Jesus und Jesus allein. Aber zuerst Moses, oh Halleluja, Elia! Und am Schluss nur noch Jesus und Jesus allein. Du bist fasziniert von der Bibel, fasziniert von der Israel, fasziniert von Jerusalem, fasziniert von den Aposteln, fasziniert vom Heiligen Geist. Und am Schluss siehst du nur noch Jesus und Jesus allein. Alles wunderbare Sachen. Moses, Elia, die Propheten. Aber dann kommst du nur noch auf Jesus. Und wir haben nicht große Wahl zwischen 220 oder sonst was. Nein, zwischen zwei. Satan oder Gott. Was hat deine Aufmerksamkeit? Worauf richtest du deinen Fokus, dein Augenmerk? An was orientierst du dich? Markus hat Jesus angeschaut, war bei Jesus und sagt, guter Mann. Und das hat gereicht, guter Mann. Dass jemand ihn anerkennt, guter Mann. Und der Herr schaut dich an und sagt was Nettes zu dir. Und weißt du, wenn das ist Leute, die so verletzt, verwundet sind, abgelehnt, verachtet worden, wenn du denen ein gutes Wort sagst, und der Herr ist, was dir ein gutes Wort sagt, und plötzlich bist du in seinem Bann. Irgendwo unterwegs, da war so ein Ausländerkind, so ein Junge, und hat so einen Mäcki-Schnitt. Früher habe ich selber so einen Mäcki-Schnitt gehabt, so ein kurzes Stoppelhaare. Und ich habe den einfach so auf den Kopf gefahren, auch so ein netter Junge. Und die Mutter stand daneben und der wollte nicht mehr weg, der wollte bei mir bleiben. Ich soll sein Vater werden sogar. Weißt du, der war so begeistert, weil jemand sagt, ein netter Junge. Wahrscheinlich hat der Junge noch nie so jemand was Nettes gesagt, netter Junge. Und das hat mir gefallen, so sein Strubelhaar. Die Mutter muss wirklich oft geschnitten haben, denn er hat richtige Borsten gehabt, der Junge. Netter Junge. Und Gott sagt zu dir was Nettes und schon bist du harponiert. Und du kommst nicht mehr weg. Und dann rennst deinen Weg, gehst um welche Kurven. Aber der Herr hat eine ganz lange Leine. Und dann kurbelt er wieder. Und dann kommst du wieder hier vorbei, wo du nicht vorbei wolltest. Und dann bist du wieder drin, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt denkst, nein, um Himmels Willen, schon wieder werden wir da an dieses Thema angesprochen. Jetzt sollen wir uns wieder taufen lassen. Und wir sollen wieder Zehnten bringen. Und schon wieder beginnt er mit der Wiedergutmachung. Und. Und dann wieder weg und fort. Und dann... Der Herr lässt dich laufen. Der Herr lässt die Menschen laufen. der Herr schleppt niemand ab und zerrt. Nein, kannst laufen, aber du bist harpuniert. Du hast eine Harpune in dir. Und das ist der Herr hat dich festgenagelt. Du hast mich gesehen, noch ehe ich geboren wurde. Und hast mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Und das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, Saul von Tarsus. Harpuniert. Der Saul von Tarsus wäre nicht so ein frommer Bursche geworden. Ein Israelit, ein Pharisäer von Pharisäer. Bei den schlimmsten Sekten der Pharisäer landet er, weil er Gott im Herzen hat. Er trägt eine Sehnsucht nach Gott. Aber die andere Kraft ist immer da, die rüberzieht. Immer wieder. Und wir haben diese Kräfte, die uns immer wieder so hin und her ziehen, bis uns irgendwo Jesus mal selbst persönlich begegnet. Und dann sind wir authentisch. Dann sind wir authentisch. Dann sind wir echt. Dann sind wir wahr, wenn uns Jesus persönlich begegnet. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes drehen und gehen und Gott bitten, dass er uns persönlich begegnet. Du brauchst eine persönliche Begegnung Gottes. Nicht nur ein paar nette Worte von mir oder von irgendjemandem. Nein, du brauchst ein Wort vom Herrn selber, höchstpersönlich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, sagt der Herr. Und ich habe dich lieb. Und zwar von Anfang an, sagt er. Ich habe dich gewollt, noch ehe du geboren wurdest, gezeugt wurdest. Ich habe dich je und je geliebt. Und Halleluja, Gott liebt dich gerade jetzt. Gott sieht dich gerade jetzt. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den Heiligen Geist, der so eine Zugkraft hat. Und der Heilige Geist hat überall Zugriff. Da, wo wir Menschen keinen Zugriff mehr haben und wo wir nicht mehr hinkommen, da kommt dein guter Heiliger Geist. Herr, du kommst überall hin. Sogar bei den schlimmsten, härtesten, hartgesottensten, da kommst du hin. Und du ziehst uns mit Seilen der Liebe. Halleluja. Unsere Lieben ziehst du mit Seilen der Liebe, die wir nicht mehr erreichen können. Die erreichst du noch. Und erst recht, wir geben sie dir ab, Herr Jesus Christus. Und ich segne diese Abendstunde und alles, was hier gesagt und getan wurde, soll zu deiner Ehre sein. Und der Name des Herrn soll verherrlicht werden. Und ich möchte, dass alle, die dein Wort hören, in diesem Grafikationsfeld des Heiligen Geistes hineingeraten. Und zwar gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Lass unsere Hände emporheben und Gott loben und preisen. Ihn anbeten. Preise Gott. Das ist schon das erste Zeichen, wie du dich der Kraft Gottes öffnest. Du preist den Herrn, betest den Herrn an, rühmst den Herrn, verherrlichst den Herrn, gibst Gott Lob und Dank. Halleluja. Cura shatara basantum. Wer Dank opfert, der preiset mich und ich werde ihm den Weg des Lebens zeigen. Halleluja. Gott nimmt Korrekturen in deinem Leben vor, wenn du ihn lobst und preist. Cura mandala rabashita lara mantishu tisala ramitide. Cura nasota ramitara makasha. Preise Gott in deiner Schwachheit. Oh, in deinem Seufzen und Stöhnen. Und was es auch immer sein mag. Und rühme den Herrn, denn er ist ein guter Herr, der nur das Beste für dich will. Kura palarabanti tura labata, kandarabiti ulatusandi. Du machst unser Leben gut, Herr. Halleluja, du ordnest die Situation gerade jetzt. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass die Dinge, die wir selber nicht ordnen können, wenn wir nur in dein Grafikationsfeld kommen, da ordnet sich das von selber. Halleluja, Halleluja. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du diese ordnende Kraft und Macht bist. Gelobt sei der Name des Herrn. Und wir sagen Amen.